Mose war aufs Abstellgleis gestellt worden. 40 Jahre lang. Und dann begegnet ihm Gott. Als die Zeit reif war, nicht als man meinte, es müsste doch endlich mal losgehen, gab Gott sich Mose zu erkennen und beauftragte ihn, das Volk Gottes aus Ägypten zu führen. Vielleicht habt ihr die Diskussion noch vor Augen, die Mose dann mit Gott erstmal geführt hat. Man muss ja auch aus den Erfahrungen seines Lebens lernen, oder? Es kann ja nicht sein, dass man, als ob man nichts erlebt hätte, immer weitermacht. Und Mose hatte aus dem Mord an dem Ägypter und aus den 40 Jahren Wüste etwas gelernt. Beim Schafehüten wurde ihm klar, zu höheren Aufgaben tauge ich nicht. Ja, da hat er sogar einen Gabentest gemacht, da an der Steppe. Ja, und nix, Gott. Als Gott sagte, geh mal los, sagt Mose, nö. Schick, wen du willst, ich bin raus. Tja, vielleicht hast du dich auch schon längst eingerichtet. Es dir bequem gemacht in deinem kleinen, überschaubaren Leben, wo die Dinge normalerweise wenigstens einigermaßen in den Griff zu kriegen sind, wo man so vor Augen hat, was täglich auf einen wartet, wenn man morgens aufsteht. Vielleicht haben wir uns als Gemeinschaft sogar eingerichtet. Klein, wie wir sind, unbedeutend. Der Raum ist nicht mehr ganz so klein, aber immerhin noch relativ. Was soll man da eigentlich noch Großes erwarten? Man kann auch nicht nach den Sternen greifen. Tja, was ist das wohl für eine Entdeckung gewesen für Mose? Was könnte das für eine Entdeckung werden für dich, wenn du merkst, Gott sieht das in deinem Leben anders? Wer letzte Woche verpasst hat, kann gerne nachlesen in 2. Mose Kapitel 3 und Kapitel 4. Man kann ja auch die Predigt auf unserer Internetseite nachhören. Heute geht es nun damit weiter, dass Mose endlich losmarschieren soll. Gott macht nun ernst und er nimmt Mose in Anspruch. Dabei gibt es Erstaunliches und Erschreckendes zu entdecken. Der Titel der Predigt heute: Wenn Gott dich in Anspruch nimmt. 3 Teile werden wir uns angucken. Erstens, Gott gibt das Startsignal. Zweitens, und das wird der Hauptteil sein vom Umfang her, Gott macht keine Kompromisse. Und drittens, Gott bereitet alles vor. Gott gibt das Startsignal. Wir lesen. 2. Buch Mose, Kapitel 4, ab Vers 18. Mose ging hin und kam wieder zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm: Lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Jethro sprach zu ihm: Geh hin mit Frieden. Auch sprach der Herr zu Mose in Midian: Geh hin und zieh wieder nach Ägypten, denn die Leute sind alle tot, die dir nach dem Leben trachteten. Ja, die Zeichen stehen auf Abschied. Jetzt geht's los. Wie macht man denn das jetzt? Seinem Schwiegervater erklären, dass man nach 40 Jahren jetzt also die Tochter mitnimmt und doch zu seinem eigenen Volk geht. Er sagt nicht mal, dass das für Dauer sein wird. Er sagt auch nicht, dass er eine Aufgabe da übernehmen soll, die eigentlich einige Schuhgrößen zu groß ist. Menschlich gesehen sogar unmöglich. Er hatte es ja schon selber probiert gehabt. Redet er gar nicht von. Er möchte mal gucken, ob seine Volksgenossen noch leben. Warum auch immer Mose das so ausdrückt, so runterfährt. Auf jeden Fall bekommt er den Segen seines Schwiegervaters. Nicht unbedeutend. Und dann spricht Gott nochmal wieder zu Mose und sagt: So, jetzt ist die Zeit. Er macht es ihm fast ein bisschen leichter. Er hat erst gewartet, bis sie alle tot sind. Von denen Mose gleich gewusst hätte, wenn sobald ich die Grenze überschreite, sind sie mir schon wieder auf den Fersen. Im Zeitalter des Smartphones kommt man sowieso nirgendwo unbemerkt rein. Ja, die können alles abhören, also haben sie mich gleich. Da sagt Gott, da wird an der Grenze schon keiner auf dich warten. Die sind alle weg vom Fenster. Das hat sich biologisch gelöst, das Problem. So nahm denn Mose seine Frau und seine Söhne, er hatte inzwischen zwei, es wird gar nicht berichtet, die Geburt des Zweiten, das kommt erst Kapitel 18 wieder. Auch der Name kommt erst Kapitel 18 wieder. Es ist spannend, weil das nämlich ein ganz anderer Name ist als bisher, als der vom ersten Sohn. Aber er nimmt sie beide mit und zog wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Ja, man muss sich jetzt hier kein goldenes, leuchtendes Zepter vorstellen, das ist schlichtweg ein Hirtenstock. Der ist nicht deshalb Stab Gottes, weil er so besonders wertvoll ist, sondern einfach, weil Gott gesagt hätte, pass mal auf, mit dem Stab machen wir ein paar Zeichen und Wunder, die ich dann machen werde und du sollst einfach dieses Holzding bei dir tragen. Und der Herr sprach zu Mose, sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, also Yahweh, ja, der, der ist und der da war und der da kommt. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Schon mal ein Vorblick. Wir werden es später bekommen, was dann nach den Plagen tatsächlich auch geschehen wird. Zehnmal ist in den Berichten, die wir lesen, davon die Rede, dass der Pharao sein Herz hart macht, also unempfänglich, unempfindlich, sodass es in dem Zustand bleibt, in dem es ist. 10-mal wird uns das in den Berichten begegnen. Wir werden später genauer darauf eingehen, also nicht heute, aber in den weiteren Wochen. 10-mal ist davon die Rede, dass Gott das Herz des Pharao in dem Zustand bleiben lässt, in dem es von sich aus jetzt schon ist. Diese Stelle macht schon vielen Menschen Probleme. Ich will sein Herz verstocken, also hart machen. Verhärten. Es wird ein Wechselspiel. Rein textlich könnte man davon ausgehen, dass es mit dem Pharao angefangen hat. Gehe ich auch davon aus. Aber recht bald wird deutlich, der Pharao hat die Dinge eben nicht im Griff. Und Gott kann dafür sorgen und sorgt dafür, dass sein Herz einfach so bleibt, wie es ist. Man sehe sich also vor, wie man mit Gott umgeht. Wird hier schon mal deutlich. Uns wird aber gleich noch ein bisschen übler werden, wenn es um Mose geht. Wir haben mit solchen Aussagen Probleme. In unserer Zeit, nicht nur in unserer Zeit, aber in unserer Zeit besonders. Weil wir mit so einem Gott Probleme haben. Was schon mal deutlich wird und was Mose hier von Gott erstmal mit auf den Weg gegeben wird, ist: Ich habe hier alles im Griff. Es wird Schwierigkeiten geben. Ja, meine man nicht, du begibst dich jetzt auf einen Spaziergang. Aber ich bin ja da und ich weiß genau, wie das laufen wird und ich weiß schon genau, wie wir beide das hinkriegen. Israel als erstgeborener Sohn Gottes macht im Besonderen deutlich, dass Gott nicht als einziges, aber gerade als das Kleinste unter allen Völkern, besonders Israel liebt und es zu seinem Volk gemacht hat. Erstgeborener Sohn heißt ja, da sind weitere Söhne. Ja, Gott gehört die ganze Welt. Aber er hat mit diesem Volk einen ganz besonderen Weg angefangen und ihm eine ganz besondere Bedeutung gegeben. Und wenn sich dagegen jemand wehrt, das gerade gestern einem gesagt, der bei den Schatzsuchern mit mir balgen will, er sagt, wenn du mich angreifen würdest, ne, dann würde ich dich verprügeln. Na ja, mach doch. hat er es dann auch probiert. Das ist köstlich. Ich sag, du musst immer aufpassen, mit wem du sowas machst. Ich habe 4 Jungs, ich bin trainiert. Ja. So, und das ist hier auch. Man muss immer gucken, mit wem man hier was macht. Und es wird deutlich, der Pharao hat da nicht so genau hingeguckt. Wichtig ist für Mose hier und für uns eben auch heute, dass wir im Kontakt mit Gott leben, sodass wir hören, wann es das Startsignal gibt. Wann wir dort, wo Gott uns hinsenden will, hingehen sollen. Und dann dort das tun, was Gott durch uns tun will. Und dann nicht zögern, ihr Lieben, das ist das Erste. Mose macht sich auf den Weg und jetzt erlebt er erstmal eine Überraschung. Achtung, wer den Gottesdienst gerne verlassen möchte, wie er gekommen ist, der müsste jetzt gehen. Danach ist es nicht mehr möglich. Gott macht keine Kompromisse. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Dann nahm Zipora, seine Frau ja, einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er, also Gott von Mose, ab, von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Ob jetzt dieses Wort Blutbräutigam für Mose gilt, vermutlich nicht, sondern für den Sohn, das ist ein geflügeltes Wort geworden in Israel. Wenn es um die Beschneidung geht, da blutet man ja so und man wird ein Kind des Bundes. Ja, das ist wahrscheinlich mit diesem Ausdruck gemeint. Was hier deutlich wird, ist, wir haben eine ganz dunkle Stelle der Bibel vor uns. Und die überlesen wir normalerweise ja gerne. Geht natürlich nicht, wenn man eine Predigtreihe drüber hält. Geht auch nicht, und deswegen halte ich eine Predigtreihe über diese Texte, geht auch nicht, wenn wir im Glauben tiefer werden wollen. Wer alle schwierigen Stellen überliest und so tut, als gäbe es sie nicht, oder als gäbe es sie lieber nicht, der wird im Glauben nie viel weiterkommen, als komm zu Jesus und alles ist gut. Das stimmt bloß nicht. Das war das eine. Jetzt versuchen wir mal zu verstehen, worum es geht. Mose hat ganz offensichtlich, so viel wird ja klar bei dem ganzen Hin und Her da, einen seiner Söhne nicht beschnitten. Ob es nun der zweite war, weil er erst kurz vor der Reise gekommen ist oder so, weiß man nicht. Ob es der erste war, weil es in dem Volk, aus dem seine Frau kommt, üblich war, man hat in vielen Völkern aus hygienischen Gründen Kinder beschnitten. Und da war es erst üblich, das kurz vor der Hochzeit zu tun. Ob sich damit die Frau durchgesetzt hatte vielleicht, der das eben zu fremd war, gleich bei den Säuglingen anzufangen, so wie Gott es Abraham schon gesagt hatte, für sein Volk, im Besonderen für seinen erstgeborenen Sohn sollte das so gelten. Und ob sie damit so Schwierigkeiten hatte und dass deshalb alles nicht passiert ist, erfahren wir nicht. Deutlich ist, hier wurde ein Kind nicht beschnitten. Es wurde an einem der Söhne nicht das Zeichen vorgenommen, dass dieser Sohn zum Volk Gottes gehört. Die Beschneidung war für Gottes Volk das Zeichen, dieser Mensch, dieses Volk gehört allein Gott. Hat den Anspruch deutlich gemacht. An jedem männlichen Mitglied des Volkes sollte die Beschneidung vollzogen werden. Man schneidet dann die Vorhaut ab und eben in Israel schon gleich beim Säugling. Gott macht damit deutlich, ihr gehört mir, ihr seid mein Eigentum, ich kümmere mich in jeder Hinsicht um euch. Und wenn man die Beschneidung vorgenommen hat, hat das Volk deutlich gemacht, jawohl Gott, du bist unser Gott, wir gehören dir und dir vertrauen wir auch allein. Und dir wollen wir auch gehorchen. Und zum Volk Gottes gehört ein Mensch in diesem Fall von Geburt an und nicht erst später. Das hat auch damals im Alten Testament schon den Glauben nicht unnötig gemacht. Nirgendwo ist davon die Rede, dass ein Mensch gerettet wurde, nur weil er zum Volk Gottes gehörte, weil er beschnitten war. Das war nur das äußere Zeichen. Der Glaube ist immer gefragt. Aber wer im Volk Gottes aufwächst, sollte nicht in einem luftleeren Raum aufwachsen. Er sollte mit der Zusage aufwachsen, auf dich hat Gott es längst abgesehen. Du gehörst ihm längst. Du stehst auch unter seinem Schutz. Und er sehnt sich danach, dass du das im Glauben selbst annimmst und diese Beziehung aufnimmst. Es gibt auch im neuen Bund ein Bundeszeichen, die Taufe. Um mal einen kurzen Ausflug zu machen, wie das zu verstehen ist. Es war sehr spannend mitzuerleben. Ich bin ja in einem Seminar ausgebildet worden, in dem vor allem Menschen waren, die meinten, man darf erst als Glaubender getauft werden. Einer meiner Klassenkameraden, ein zutiefster Verfechter dieser Ansicht, hat dann eine Arbeit geschrieben während unseres Studiums über Glaube in der Familie, über Kinder von Glaubenden. Und hat dabei die interessante Entdeckung gemacht, die ich in unserem Verband schon früh kennengelernt habe, als Ehrenamtlicher schon, dass eben das Bundeszeichen des Neuen Testaments die Taufe ist, sowie das Bundeszeichen des Alten Testaments die Beschneidung. Ja, das ist einfach nur das Zeichen abgewechselt worden. Natürlich ist der neue Bund auch umfassender als der alte. Aber schon im alten wurde niemand gerettet, weil er beschnitten ist. So wird auch im neuen Bund niemand gerettet, weil er getauft ist. Ja, da haben wir Menschen einen ganz schönen Unfug draus gemacht. Entweder so zu tun, als ob mit der Taufe schon alles klar sei, als ob man irgendeine persönliche Beziehung nur dadurch aufnimmt, weil als Säugling Wasser über einem gestülpt wird irgendwie. Oder aber, als ob die Taufe vor allem ein Zeichen sei, dass der Täufling Gott und der Welt gegenüber gibt, als ob er jetzt mal groß zeigen kann, wie toll er glaubt. Nein, die Taufe ist genauso das Zeichen, dass Gott Anspruch auf diesen Menschen erhebt. Du bist mein Eigentum. Dich will ich bei mir im Himmel haben. Und ich wünsche mir, dass du das im Glauben annimmst. Aber deshalb ist es völlig angemessen, dass Kinder von Christen getauft werden. In aller Kürze, man kann gerne darüber ein ausführlicheres Gespräch mit mir führen, in aller Kürze dazu mal etwas, weil es hier jetzt passt. Was hat Mose eigentlich getan? Warum verfolgt jetzt Gott Mose? Vielleicht hat es doch an der Frau gelegen, wissen wir ja nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Warum jetzt Mose? Ganz einfach, weil nach biblischem Familienverständnis der Vater der Verantwortliche für die Familie ist. Und wenn in der Familie etwas im Verhältnis gegenüber Gott nicht stimmt, dann ist der Vater verantwortlich. Und deswegen wird Mose angegriffen. Aber Entschuldigung, warum wird er denn angegriffen? Es entbrennt ein Kampf auf Leben und Tod. Manche Ausleger sind sich sicher, dass er eine Krankheit kriegte. Ich habe mich gefragt, wo das jetzt steht. Ich sehe da nichts von. Ja? Was aber allen Beteiligten offensichtlich klar ist, Gott kommt und will Mose ums Leben bringen. Sag mal, den wolltest du, hast du doch jetzt mühsam erst überzeugt, Gott. Auf den kannst du doch gar nicht verzichten. Guck dir doch an, was später passiert. Da weiß doch jeder, den brauchst du doch. Nein, Gott braucht keinen Menschen. Gott hat noch nie etwas mit dem Menschen gemacht, weil er den Menschen nötig hätte. Sowas denken wir immer nur, weil wir so wenig von Liebe verstehen. Ja, wir suchen uns einen Menschen vielleicht deshalb, weil wir nicht allein sein können. Prüfe mal deine Motive, warum du von Liebe sprichst einem Menschen gegenüber sehr wohl. Ob der Mensch nicht auch auswechselbar wäre, du schlichtweg nur es nicht aushältst, alleine zu sein. Das könnte passieren. Vielleicht ist deshalb manche Wahl auch so unüberlegt. Könnte auch passieren. Bei Gott gibt es das nie, ihr Lieben. Der überlegt sich ganz genau, wen er haben will. Und dann macht er diesen Menschen. Und dann ruft er diesen Menschen. Dass Gott mit dir etwas zu tun haben will, dass Gott dich gebrauchen will in seiner Welt, liegt nicht daran, dass er dich braucht. Er hätte auch auf dich verzichten können. Aber weil er dich liebt, wollte er nicht auf dich verzichten. Das ist der himmelweite Unterschied. Es wird noch deutlicher. Jetzt haben wir erstmal ein Problem damit, dass Gott hier einen umbringen will. Es ist eine ganz verrückte Geschichte. Also ohne Zweifel. Man hätte doch sagen können, Gott trat Mose entgegen und sprach, du hast deinen Sohn nicht beschnitten. Nun aber zack. Der diskutiert gar nicht. Herr Mose diskutiert mit Gott, Gott diskutiert mit Mose nicht. Weil hier das Vertrauen auf Gott eingeschränkt wurde. Weil die Hingabe an Gott nicht vollständig war. Ja, da wurde in seiner Familie, da wurde ein Sohn übrig gelassen, der nicht das Bundeszeichen Gottes trägt. Und wenn Gott dich in Anspruch nimmt, dann macht er keine Kompromisse. Dann will er nicht einen Teil von dir haben. Sondern nach dem Motto, na gut Gott, jetzt habe ich ja schon dies gemacht und ich spende ja auch und ich helfe ja auch ab und zu mal Menschen jeden Tag eine gute Tat und so. Jetzt kannst du ja auch mal zufrieden sein und mich ansonsten bitte in Ruhe lassen. Wisst ihr, als ob es irgendein Leben, irgendeine Form von echtem Leben gäbe außerhalb von Gott. In einem Bereich, in dem wir mal nur vor uns selber sein sollten, ne? Weil wir es ja, eigentlich machen wir es ja besser als Gott in unserem Leben. Deswegen wollen wir so gerne manchen Bereich mal so für uns behalten. Ja, hier soll Gott bitte mal nicht so hingucken. Ne, meinen Zorn lasse ich mir. Ja, ich bin ja auch nett zu den meisten Menschen, zu 95%, okay. Aber hier pflege ich schön für mich ein bisschen Abneigung. Ja, dem vergebe ich nicht. Ist interessant. Wir tun dann manchmal so, als ob das ja der Gott des Alten Testaments ist und dass es im Neuen Testament das nicht gibt. Da sagt doch Jesus tatsächlich, wenn ihr denen, die an euch schuldig werden, nicht vergebt, dann vergibt euch euer Vater im Himmel auch eure Schuld nicht. Ja, Entschuldigung, was ist denn das anderes? Er kommt nur nicht gleich. Aber dann wird er auch uns töten, wenn er nicht vergibt. Denn dieses Misstrauen gegen Gott, das die Bibel ja Sünde nennt, passt nicht mit dem heiligen Gott zusammen. Gott müsste sein eigenes Wesen verleugnen, wenn das zusammenpassen sollte. Nein, das hat da keinen Raum. Sünde, ja, so etwas im Dunkeln lassen wollen, mal so noch seine eigenen Süppchen kochen, das hat beim heiligen Gott keinen Raum. Sich einfach mal selber zurecht überlegen, wie denn das Leben so funktioniert und Gottes Gebote, na ja, das hat bei einem heiligen Gott keinen Raum. Gott, ja, wenn ich mal Lust habe heute, dann frage ich gerne mal nach, was dir eigentlich wichtig ist und wie du diesen Menschen siehst. Aber bis dahin lass mich doch mal ein bisschen rumwurscheln, wie ich so will. Das hat beim heiligen Gott keinen Raum. Wenn Gott dich in Anspruch nimmt, dann will er dich ganz. Und das wird hier deutlich bei Mose. Dann verzichtet Gott auf Mose. Wenn das so läuft, wenn Mose sich das so denkt, dann verzichtet Gott auf Mose. Es ist trotzdem furchtbar. Ja, wir können das alles irgendwie nicht zurecht erklären jetzt. Das darf auch seine Furchtbarkeit gar nicht verlieren, ihr Leben. Ein Gott, der nicht furchtbar ist, vor dem braucht sich auch kein Pharao fürchten. Ja, wenn Gott keiner Fliege was zuleide täte, dann müssten wir doch auch nicht davon ausgehen, dass er uns bei irgendwas helfen kann übermorgen. Oder gleich. Ich brauche gleich schon Gottes Willen. Wie braucht die schon, um hier zu stehen? Ja, wie soll der mir denn helfen, wenn er schon mit mir nicht zurechtkommt? Ja, so basteln wir uns immer so unser Gottesbild in unserer Gesellschaft, auch in unserer deutschen Christenheit, ihr Lieben. Ja, der muss lieb sein, der muss brav sein, der muss schöne Gefühle verursachen. Ja, guck doch die ganzen Anbetungszeiten an, warum ist denn das so Mode geworden, nur noch Anbetungslieder heute zu singen? Alle mit so einem Getrang, Ton. Ja, da, ganz einfach. Das ist ein emotionales Besäufnis an der Stelle. Ja, wir meinen, Gott begegnet uns, wenn ich mich gut fühle. Nein, in der Bibel ist Gott den Menschen dann begegnet. Nee, wenn er ihnen begegnet ist, haben die Menschen sich schlecht gefühlt. Bei Mose ist das jetzt untertrieben ausgedrückt. Ja, wir haben es mit einem Gott zu tun, nicht mit einem Bild, das wir uns an den Himmel projizieren und der so ist, wie wir ihn gerne haben wollen. Aber dabei wollen wir doch auch gar keinen Vater, ihr Lieben, der mit uns nicht zurechtkommt, oder? Hast du etwas von einem Vater gehabt, der sagt, oh, kannst du das bitte lassen? Nö, na gut, dann eben nicht. Ja, wir wissen, was aus solchen Kindern wird, ihr Lieben. Wir wissen, dass die Schüler heute kaum noch erziehbar sind für die Lehrer, weil sie zu Hause nicht erzogen werden. Ja, und weil die Schüler den Lehrern dann sagen, ja, was wollen sie denn machen? Schlagen sie mich doch. Dann zeige ich sie an. Ja, überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Keiner soll sagen, dass Schläge jetzt an der Stelle gut wären. Ich will nur deutlich machen, was passiert, wenn wir keine Einflussmöglichkeiten mehr haben, so dass einer mal weiß, wenn der sagt Stopp, dann ist auch Stopp. So funktioniert das ganze Leben nicht, so funktioniert die ganze Welt nicht. Und Gott funktioniert schon gar nicht. Und das ist mir jetzt, ihr merkt es auch, ein echtes Anliegen. Und ich bin da selber drin, jetzt seit in den Wochen, nicht, ist ja nicht der einzige Predigttext, der über sowas spricht, in den Wochen dieser Predigtreihe bin ich selber total in Anspruch genommen davon, was heißt das eigentlich für mich? Ja, und ich bitte Gott darum, und das mache ich schon lange, deck mir auf, wo es in meinem Leben nicht stimmt. Und dann schenk du, dass mein Herz sich dir zuwendet. Ich kann es nicht mal alleine. Aber es ist nicht egal, ihr Lieben. Einfach nur auf irgendwelchen Wegen sich befinden. Einfach das Herz vor Gott verschließen. Ja, das ist kein Leben. Da verliert man es bei. Und ich glaube, dass Gott das deutlich macht. Im Misstrauen gegen Gott verlierst du das Leben. Und auch wenn du Mose heißt und auch wenn du berühmt wirst in der ganzen Weltgeschichte, da macht Gott keine Kompromisse. Und wenn du ihm nahe kommen willst, dann bist du mit seiner Heiligkeit konfrontiert. Nicht nur mit irgendeinem säuselnden Wesen, das niemandem was anhaben kann. Die Liebe Gottes geht gerade deshalb so tief, weil es eigentlich so anders wäre mit uns. Weil wir es eigentlich verdient hätten, dass Gott uns einfach mal dem Erdboden gleich macht. Da bräuchte er nicht mal seinen Daumen für. Ja, brumms, kommt das hier alles runter. Haben ja bei Jesus mal Leute gesagt, die haben ihm dann erzählt von dem Turm, auf den der auf irgendwelche Galiläer gefallen ist. Und was für ein schrecklicher Tod. Ja, oder den Opfer mit Blut vermischt, wo er ja, deren Blut ihrer Opfer mit ihrem vermischt wurde, weil Pilatus sie dann umbringen lassen hat. Und das ist ein ehrender Tod für einen Juden gewesen. Und dann erzählen sie das Jesus. Und dann sagt er, meint ihr, dass die besonders schlecht sind als Menschen, weil die so gestorben sind? Ihr werdet alle so umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Ja, und das von dem sanften, säuselnden Jesuslein. Solche harten Worte, oh. Sollte er es etwa ernst gemeint haben mit unserer Sünde? Ja, sollte er. Und jetzt musst du das begreifen. Das hat Gott es gekostet, dass du hier sitzen kannst. Seinen Sohn. Und dann ist er gekommen und hat ihn für dich gegeben, weil es keinen anderen Weg gab. Und dann ist er, bist du ihm das wert, dass er kommt und das aus der Welt räumt und dich nicht töten muss. Es geht um keinen Preis anders. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir dazu, jetzt zu meinen, wenn ich Gott so ein kleines Bereichlein meines Lebens vorenthalte, dann geht's mir besser. Was ist denn das eigentlich für ein Stuss? Und jetzt lädt Gott dich ein, dich ihm ganz hinzugeben. Ich möchte einmal aus Thailand lesen, aus dem Ende des letzten Jahrhunderts gab es dort eine Erweckung. Und das hat mich so bewegt, weil wir uns ja auch so damit beschäftigen, wie kann es eigentlich kommen, dass in dieser Gegend, wo sich kein Mensch für Gott zu interessieren scheint, eigentlich mal Menschen zum Glauben kommen. So ähnlich war die Situation in Thailand. Er sagte, ja, natürlich hatte man hier und da mal Gespräche und so, aber es passierte nichts Großartiges. Und dann schreibt er hier, Horst Grabowski, in dem tollen Buch von Christoph Morgner, von unserem Altpräses, Wenn der Glaube Feuer fängt, herrlich über Erweckung, ist toll. Es begann damit, dass man schmerzlich empfand, wie leblos die christliche Kirche in Thailand ist. Man versuchte, in den Gemeinden Gebetszellen zu gründen, um auf diese Weise neues Leben zu empfangen. Dieses wurde mit großem Eifer begonnen, flaute aber schnell wieder ab. Eines Tages waren einige Christen wieder zu einer solchen Gebetsstunde zusammengekommen. An diesem Abend senkte sich der Heilige Geist auf die Versammlung. Und es geschah etwas, was es zuvor in Thailand noch nie gegeben hatte. Man muss sich klar werden darüber, in Thailand herrscht Schamkultur. Ja, man spricht nie offen über Schuld. Schon gar auch nicht über Fremde und nicht über eigene, sondern es wird alles irgendwie nur so über mehrere Ecken irgendwie vielleicht irgendwie versucht anzusprechen. Aber wer offen ein Vergehen anspricht, der hat das Problem. Das ist eine Schamkultur, die wahrt vor allem die Scham der Menschen. Ja, und spricht nicht direkt ein Vergehen an. Jetzt, die versammelten Christen bekamen plötzlich Licht über ihr Leben. Spontan kam es zu bewegten Sündenbekenntnissen, die unter Weinen laut und vernehmlich ausgesprochen wurden. Das war so wunderbar, dass man sich am nächsten Abend wieder versammelte. Jetzt waren es so viele Menschen, dass die Hütte zusammenzubrechen drohte. Das, was sie am Vorabend erlebt hatten, hatte sich natürlich rumgesprochen. So ging das in verschiedene Häuser und das Gleiche wie am Abend vorher geschah. Diese Bewegung ging nun wie ein Lauffeuer durch die Gemeinden des ganzen Kirchenkreises. Und dann haben sie von Jesus gepredigt. Selbst der Gemeindeleiter und seine Frau, sie waren angesehene Leute, wohlhabend und sehr bekannt. Sie und andere Älteste der Gemeinde bekannten ihre Sünden. Es riss nicht mehr ab. Bei jeder Zusammenkunft, dreimal am Tage, kamen Menschen und bekannten in seelsorgerlichen Gesprächen und öffentlich, was sie getrieben hatten. Noch bevor Gott an den Thais wirkte, schreibt Horst Grabowski, sprach er zuerst zu uns, den Missionaren. Unser geistlicher Zustand wurde mehr und mehr deutlich. Äußerlich hatten wir manches aufzuweisen, denn wir hatten uns nicht geschont. Nun wurde deutlich, wer ich bin, wie Gott mich sieht. Es war eine Zeit tiefen Erschreckens. Durch Erkenntnis meiner selbst, durch tiefe Beugung und Buße, empfing ich Vergebung und Befreiung. Es folgten herrliche Zeiten des geistlichen Aufbruchs in Nordthailand. Nun muss man uns Menschen gleich sagen, stopp, das ist hier keine Methode, mit der man es endlich schafft. Hier hat kein Mensch etwas geschafft. Hier hat einfach Gott gehandelt. Mir geht es heute Morgen darum, dass wir dafür offen werden. Was hier nötig ist, bei uns und in deinem Leben, das können wir jetzt nicht einfach so wissen. Aber eine Offenheit, sich Zeit zu nehmen, mit Gott darüber zu sprechen, wie ist es mit mir eigentlich? Das ist zwingend notwendig für einen Christen, ihr Lieben. Und man pflegt heute schon den Begriff von der Fastfood-Ernährung in geistlichen Dingen. Ja, nur noch schnell irgendwas lesen. Nur noch schnell ein Stoßgebet. Nur noch schnell ein Lied. Nur noch schnell alles. Ja, das hat alles seinen Wert. Ich spreche mit Gott auch den ganzen Tag über, immer mal, auch mal schnell. Aber ich merke immer wieder, Matthias, ohne die Zeit in Ruhe wird es nichts. Du gehst über vieles in deinem Leben hinweg. Gott hat alles vor Augen. Für den ist es kein Problem, wenn du hastig bist. Du bist nicht bereit und offen. Und das ist doch interessant, dass jetzt gerade im Reformationsjubiläumsjahr, kann man das ja auch mal wieder sagen, dass Martin Luther gesagt hat, das ganze Leben der Gläubigen sollte Buße sein. Also Sündenerkenntnis und Umkehr. Ja, das ist ein tägliches, immer wieder umkehren zu Gott. Ein alter lutherischer Bischof aus Schweden hat das mal geschrieben, Gottes Wort lässt die Sünde nicht in Frieden. Ein alter, bewährter Christ braucht nicht weniger, sondern mehr Sündenvergebung und Versöhnungsgnade. Und das kann ich aus meinem Leben nur sagen. Mir fällt nicht weniger auf, ich habe den Eindruck, es wird mit mir immer schlimmer. Und wenn es dir so geht, dann wundere dich nicht. Dann ist dein Leben nicht vorbei mit Jesus. Im Gegenteil, es geht tiefer. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns hier mal nicht rum erklären, warum Gott Mose eigentlich nicht hätte umbringen dürfen. Lasst uns das mal so nehmen. So sieht es aus mit uns. Und dann freu dich daran, dass er lieber seinen eigenen Sohn hat umbringen lassen, als dich, weil er dich unbedingt haben wollte. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und uns reinigt von aller Missetat. Gott will beim Wort genommen werden. Er macht keine Kompromisse. Das war das Zweite. Ich möchte nur kurz hinweisen noch auf den Punkt 3. Jetzt ist die Zeit aber längst um. Gott bereitet alles vor. Jetzt spricht Gott zu Aaron, zu seinem Bruder. Er hatte 40 Jahre nicht gesehen, Mose. Er ist auch ganz woanders. Und dann treffen die sich am Berg Sinai. Einfach weil Gott beiden gesagt hätte, nun geh mal los. Herrliche Geschichten. Ja, sich von Gott führen zu lassen, ist spannend, finde ich. Das passiert nicht nur damals, das kann man auch heute erleben. Und dann sagt Mose Aaron alles, was Gott gesagt hatte und zeigt ihm die Zeichen. Und dann treten sie gemeinsam vors Volk und dann tun sie da die Zeichen. Und dann wird der Besserwisser doch glatt überrascht. Er hätte doch gemeint, die werden mir nicht glauben, hatte Mose doch noch bei der Diskussion mit Gott gesagt. Gott hatte gesagt, die werden dir glauben. Und sie glauben ihm. Zunächst jedenfalls. Es wird spannend, wie das weitergeht. Aber sie entdecken, Gott hat sich zu uns herabgebeugt, hat sich uns zugewendet. Und dann beten sie Gott an, gemeinsam. Gott macht alles bereit. Ja, auch die äußeren Gegebenheiten. Wenn er bloß an dich ran darf. Papst Benedikt, als er noch ein Papst war, hat mal gesagt, der Schaden der Kirche kommt nicht von ihren Gegnern, sondern von den lauen Christen. Deshalb sind wir eingeladen, uns erneuern zu lassen. Ich möchte euch einen Text lesen, der mich selber vor einiger Zeit sehr getroffen hat. Deswegen habe ich meinen Studienleiter um diesen Text gebeten. Und ich wünsche mir, dass er dir den Mut gibt, sogar heute in ein Gespräch mit Gott einzusteigen. Über dich und ihn. Und darüber, wie du ihn tiefer kennenlernen kannst. Ich wollte ganz für Jesus leben, sein Jünger sein mit Haut und Haar. Ich habe es wieder aufgegeben, weil ich dazu nicht fähig war. Ich wollte Trauernde beraten, doch selber fehlte mir die Luft, denn zwischen Theorie und Taten, da klaffte eine tiefe Kluft. Gott blickte hinter die Fassade. Er hat mich restlos reduziert auf Jesus und auf seine Gnade, die mich zu neuen Ufern führt. Ich wollte wie Erlöste strahlen, doch es war nur ein Rollenspiel. Und meine frommen Eierschalen zerbrachen, als der Vorhang fiel. Ich wollte auf dem Wasser gehen, doch machte mich mein Ehrgeiz blind. Ich konnte Jesus nicht mehr sehen und ich versank in Nacht und Wind. Jetzt will ich mich nicht mehr betrügen. Ich brauche keinen Heiligenschein und keine frommen Lebenslügen. Ich will nur noch bei Jesus sein. Wenn Gott dich in Anspruch nimmt, gibt er dir einen Auftrag. Beansprucht er dich ganz für sich, bereitet er alles für dich vor. Deshalb nimm ihn ernst und mach mit ihm ernst.